Liegt die Säule 3 Angeld auf einem Konto mit Minizinsen? Ein Wechsel lohnt sich und kostet nichts. Investiere langfristig in Wertschriften. Mit True Wealth, die Vorsorge-App mit 0% Verwaltungsgebühr.
Heute bei «Apropos» der amerikanische Angriff in Venezuela.
The breaking news this morning. President Trump says the U.S. carried out large-scale strikes on Venezuela overnight.
Die Operation hat «Absolute Resolve» geheissen, totale Entschlossenheit. Sie hat 2 Stunden und 20 Minuten gedauert und am Schluss sind der venezolanische Präsident, Nicolas Maduro, und seine Frau auf dem Weg in ein amerikanisches Gefängnis gewesen.
It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice.
Der Angriff auf die venezolanische Hauptstadt Caracas und die Festnahme von Nicolas Maduro sind die jüngste Eskalation in einem Konflikt von den USA mit Venezuela, der schon seit Monaten andauert. Ist die Festnahme jetzt der Endpunkt von diesem Konflikt? Oder der Start von einer noch grösseren Eskalation? Wie ist die Festnahme völkerrechtlich zu beurteilen? Was passiert jetzt weiter in Venezuela? Und was halten die Leute im Land von diesem Eingriff? Das alles fragen wir heute unsere USA-Korrespondentin Charlotte Walser in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger der Basel und Berner Zeitung und den anderen Medientiteln. Ich heiße Philipp Lohse. Hallo Charlotte und gutes Neues.
Salut Philipp, merci dir auch.
Das neue Jahr hat ja ziemlich turbulent angefangen, kann man sagen. In der Nacht auf einen Samstag haben US-Spezialkräfte der venezolanische Präsident festgenommen, der Nicolas Maduro und seine Frau. Wie hast du selber von diesem Angriff erfahren?
Ich habe ein Telefon aus der Zentrale bekommen, aus Zürich, bin aber erst beim zweiten Telefon erwacht. Ein kleines Problem ist, dass ich das Handy auf Stumm zu Nacht, weil ich nicht schlafen kann. Und beim ersten Telefon, um 4 oder so, bin ich, glaube ich, im Tiefschlaf und habe es nicht gehört. Und habe es nachher erst beim zweiten Telefon gemerkt. Ich bin also ein bisschen verspätet dazugekommen.
Alles gut, Charlotte. Du hast nächstes Mal wieder auf Lautstellen das Telefon. Ich hoffe nicht.
Ich muss mir irgendetwas einfallen, vielleicht ein zweites Telefon oder so. Ja, irgendeine technische Lösung wird es geben, nehme ich an.
Führ uns durch die Nacht, durch das, was in Venezuela passiert ist, wo du noch geschlafen hast. Was weiss man über die Operation?
Mr. President, good morning. Okay, thank you very much. This is big stuff. And we appreciate you being here.
Donald Trump und der General Kane haben an einer Medienkonferenz ein paar Details genannt dazu.
So precise, it involved more than 150 aircraft launching across the Western Hemisphere in close coordination.
Sie haben zum Beispiel gesagt, dass 150 Flugzeuge beteiligt waren. Also die sind gestartet in der Nacht auf einen Samstag von verschiedenen Stützpunkten und Flugzeugträgern aus. Und haben nachher die Luftabwehr von Venezuela ausgeschaltet und auch die Stromversorgung im Teil von Caracas ist ausgeschaltet worden. Beteiligt waren auch Spezialeinheiten von Helikopter, also eine Einheit, die auf Nachteinsätze spezialisiert ist. Man hat nachher Videos gesehen von Augenzeugen, wo man gesehen hat, wie 3 Helikopter an dem nächtlichen Himmel über Caracas fliegen in Richtung von einem Militärstützpunkt. Am Boden hat man Explosionen gesehen und so aufsteigende Rauchsäulen.
Mama huevo, que locura! Mokai, Mokai! Mira esa mierda, putaron la gente.
Am 2 sind die Helikopter gelandet und nachher haben Spezialeinheiten die Unterkunft gestürmt, wo der Maduro und seine Frau drin waren. Sie haben die Türen weggesprengt und haben den Maduro und seine Frau nachher eben gefangen genommen und auf ein Kriegsschiff gebracht.
Und Was auch bekannt worden ist nachher, ist, dass die Festnahme offenbar seit Monaten geplant worden ist.
Genau, ja. Die CIA ist schon monatelang vor Ort gsi und hat Maduro beobachtet, wie er lebt, wie er sich bewegt. Der General Kane hat gesagt an der Medienkonferenz, sie haben beobachtet, was er esse, was er trage, was er für Haustiere habe, einfach alles.
After months of work by our intelligence teammates to find Maduro and understand how he moved, where he lived, where he traveled, what he ate, what he wore, what were his pets. In early December, our force was set pending a series of aligned events.
Und die Spezialeinheiten, die diesen Einsatz durchgeführt haben, geübt vorher mit einem Modell, das man extra gebaut hat, einem Modell von dem Unterschlupf von Maduro, wo sie nachher eben das Durchsprengen und so weiter geübt haben.
Bekannt worden ist der Zugriff durch einen Post von Donald Trump am frühen Morgen vom Samstag. Er selber ist dann später vor die Medien getreten.
Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II.
Es ist ziemlich offensichtlich, dass ihm die Operation recht gut gefallen hat, oder Charlon?
Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Er hat viel Superlativ verwendet. Das macht er ja zwar fast immer. Er hat gesagt, es sei eine grossartige Operation gewesen. So etwas könnte kein anderes Land außer Amerika.
No nation in the world could achieve what America achieved yesterday or frankly in just a short period of time.
Trump hat den Einsatz in Echtzeit von Mar-a-Lago in Florida aus am Bildschirm verfolgt, hat er auch gesagt. Und er hat gesagt, es sei wie eine Fernsehsendung anzuschauen. Es sei eine erstaunliche Sache
gewesen. If you would have seen what happened, I mean, I watched it literally like I was watching a television show. And if you would have seen the speed, the violence, you know, they say that, the speed, the violence, they use that term, it's a just, it was an amazing thing, an amazing job that these people did. There's nobody else could have done anything like that.
Wir haben ja gerade kürzlich über den Konflikt geschwätzt, Charlotte, den die USA mit Venezuela hat und haben ein Apropos gemacht dazu. Wir können es sehr gerne verlinken im Episodenbeschreib. Für alle die das nicht gehört haben, kannst du uns einen kurzen Recap geben? Was ist genau das Problem?
Also die USA sagen, es gehe um Drogen, dass Venezuela Drogen in die USA schmuggelt, also über Venezuela Drogen in die USA geschmuggelt werden. Und sie haben ja wegen dem in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Boote angegriffen. Mehr als 100 Menschen sind ums Leben gekommen bei diesen Angriffen, die völkerrechtlich eigentlich einfach außergerichtliche Hinrichtungen sind, weil es hat ja nicht ein Verfahren gegeben, kein Beweis, dass dort Drogen drauf sind.
Aber dass es ein Drogenproblem gibt, das stimmt.
Laut Experten spielt Venezuela im Drogenhandel eben gar nicht so eine besonders grosse Rolle. Also es gibt schon sicher, dass gewisse Drogen über das Wasser geschmuggelt werden dort, aber es ist, Venezuela ist jetzt nicht der Hauptumschlagplatz vom Drogenhandel. Und inzwischen sagt Trump ja auch offen, dass es um Erdöl ginge.
As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust for a long period of time. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country.
Das ist fast noch wichtiger, haben wir das Gefühl.
Ja, ich denke schon. Also Venezuela hat ja riesige Erdölreserven, die grössten weltweit. Und amerikanische Firmen haben die Erdölindustrie in den 1960er und 1970er Jahren mit aufgebaut. Dann haben die USA und Venezuela auch sehr gute Beziehungen gehabt. Und nachher Anfang der 2000er Jahre ist die Erdölindustrie verstaatlicht worden. Und von dem sind auch US-Firmen betroffen gewesen. das war ein Grund, warum sich Beziehungen nachher verschlechtert haben. Der Trump hat an der Medienkonferenz vom Samstag wörtlich gesagt, das ist unser Öl, also das Öl von den USA.
It's very important. We couldn't let them get away with it. You know, they stole our oil. We built that whole industry there. And they just took it over like we were nothing. And we had a president that decided not to do anything about it. So we did something about it. We're late, but we did something about it.
Dazwischen, zwischen dem Öl und ihm selber, dem Trump, ist bis jetzt der Nicolas Maduro gestanden, der Präsident von Venezuela. Kannst du uns etwas über ihn erzählen? Er hat ja die letzten Wahlen gar nicht mehr richtig un, oder?
Ja, genau. Ihm wird Wahlbetrug vorgeworfen. Die USA haben seine Wiederwahl nicht anerkannt, wie viele andere Staaten auch. Und der Maduro, kann man sagen, ist ein linker Autokrat oder sogar Diktator, wo das Land auch ziemlich abgewirtschaftet hat und wo die Opposition gewaltsam unterdrückt im Land.
Er ist festgenommen worden, er und seine Frau. Wann ist Maduro mit seiner Frau gebracht worden?
Zuerst sind sie auf ein Kriegsschiff gebracht worden. Die USA haben ja ganz viele Kriegsschiffe dort vor der Küste von Venezuela positioniert. Und nachher sind sie noch am Samstag sind sie ausgeflogen worden. Am Samstagabend sind sie nachher in New York gelandet und in ein Gefängnis gebracht worden.
Und was wird ihnen beiden vorgeworfen?
Drogen und Waffenhandel. Die USA reden von Narkoterrorismus, Drogenterrorismus. Und der Maduro ist schon 2020 in den USA wegen dem angeklagt worden. Das ist eigentlich immer noch die gleiche Anklage und die ist jetzt auf seine Frau und seinen Sohn erweitert worden.
Ganz banale Frage. Darf der Trump das? Darf er mit Spezialkraft in ein fremdes Land eindringen und Leute festnehmen?
Die USA stellen das als eine Massnahme von der Strafverfolgung dar. Also sie sagen, einer, der in den USA angeklagt sei, hätte müssen verhaftet werden. Und zum Schutz bei dieser Verhaftung, zum Schutz von der Strafverfolgungsbehörde, hätte es das Militär gebraucht. Aber ja, so geht es natürlich nicht. Wenn Straftäter oder mutmaßliche Straftäter immer mit Militäreinsätzen aus anderen Ländern geholt würden, also ja, wenn man das mal durchdenkt, ist es ein bisschen schwierig. Und dann kommt noch dazu, der Maduro ist ja der Präsident von Venezuela, auch wenn die USA die Wahl nicht anerkannt haben. Ich bin nicht Völkerrechtlerin, aber Völkerrechtler sagen, das spielt eigentlich keine Rolle, dass er nicht anerkannt worden sei in dem Ganzen. Und unterm Strich ja, ist es so, dass die USA einen souveränen Staat angegriffen haben und das nicht zur eigenen Verteidigung. Es dürfte sich also um eine Verletzung des Gewaltverbots der UNO-Charta handeln. Und nachher ist noch die andere Frage, nämlich die Regeln in den USA, also nicht die völkerrechtlichen, sondern die landesinneren Regeln. In den USA ist der Kongress zuständig, wenn es um Kriegserklärungen geht. Er muss das genehmigen. Aber der Präsident muss den Kongress nicht zwingend vorher informieren. Er hat nach einem Militäreinsatz 48 Stunden Zeit für das. Und nachher hat der Kongress 60 Tage Zeit, sich zu positionieren. Und wenn er in dieser Zeit die militärische Aktion nicht genehmigt, dann muss sie nachher beendet werden.
Und glaubst du, der Trump wird die Genehmigung bekommen vom Kongress?
Ich denke schon, ja, weil die Republikaner sind ja in der Mehrheit im Kongress, in beiden Kammern. Und von ihnen gibt es bis jetzt eigentlich vor allem Lob für die Aktion. Obwohl es ja in der MAGA-Bewegung schon eine Fraktion gibt, die die militärische Einmischung der USA im Ausland eigentlich ablehnt. Also wo findet die USA solche Aktionen nicht durchführen. Aber bis jetzt ist keine laute Kritik von diesem Flügel, außer von einzelnen Personen. Und die Demokraten, die haben zwar Kritik geübt, aber mir dünkt eigentlich eher zurückhaltend, also auch nicht sehr viel Empörung.
Ich würde gerne ein bisschen allgemeiner auf die Konsequenzen von dieser Militäroperation schauen, genauer auf die Reaktionen darauf. Und anfangen würde ich gerne im Land selber. Wie glücklich sind die Menschen in Venezuela, dass der Maduro weg ist?
Es gibt natürlich auch Anhänger von Maduro und die sind gar nicht glücklich. Also die protestieren, die sind empört. Aber Nachher gibt es viele Menschen, die ihm nicht werden nachher trauern, muss man auch sagen. Weil im Land geht es schlecht. Der Maduro hat es abgewirtschaftet. Er ist korrupt, er ist Autokrat, er hat die Opposition gewaltsam unterdrückt. Und die Leute von der Opposition, ja, die sind froh, dass er weg ist.
Wie sind die Reaktionen in den USA gewesen? Ein bisschen andeutend, hast du vorhin schon den Unterschied zwischen Republikanern und Demokraten zum Beispiel. Aber kannst du es vielleicht noch mit Allgemeinen sagen?
Ja, im Moment dünkt's mich, dreht sich die Debatte also bis jetzt eher darum, ob der Trump den Kongress vorher hat informieren soll und eben warum das, also sagen auch Kongressabgeordnete, die Regierung hat belogen, weil sie bis jetzt gesagt haben, sie streben kein Regimewechsel an in Venezuela, es geht um Drogen. Die Frage, ob das völkerrechtlich zulässig ist, ist in den USA, dünkt es mir bis jetzt noch weniger eine Diskussion. Aber Kritiker sind besorgt, wie es jetzt weitergeht. Also, in was sich die USA da verstricken. Weil die Geschichte zeigt ja, dass der Sturz eines Diktators meistens nicht das Ende ist, sondern erst der Anfang von längeren Konflikten. Und es gibt auch Kritiker und Kommentatoren, die jetzt schon Parallelen zum Irakkrieg ziehen. Also, wo ja der Saddam Hussein ist gestürzt worden und das war erst der Anfang gewesen von einem langen, langen, blutigen Konflikt. Kritisiert wird auch, dass es unklar sei, wie es jetzt überhaupt weitergehen soll, was der Plan sei, dass es keinen Plan gäbe. Und nachher gibt es eben noch die, die überhaupt kritisieren, dass die USA so einen Konflikt anzetteln. Zum Beispiel Marjorie Taylor Greene, die ja früher eine Trump-Anhängerin war und sich jetzt abgewendet hat. Sie sagt, das sei nicht MAGA. Also MAGA stehe ich dafür, dass sich die USA eben nicht im Ausland einmischen.
Das sind die Reaktionen in Venezuela selber und in den USA. Wie sieht es global aus? Wie schaut die Welt auf diese Operation?
Am deutlichsten haben eigentlich Grossmächte China und Russland reagiert. Sie haben den völkerrechtswidrigen Angriff verurteilt, was ja irgendwie zynisch ist, weil Russland in der Ukraine auch einen völkerrechtswidrigen Krieg führt. Es zeigt aber auch, was die Gefahr von dem Vorgehen der USA auch noch ist, nämlich, dass die anderen Grossmächte das als Vorwand nehmen, erst recht zu machen, was sie wollen, wenn sich die USA auch um das Völkerrecht schert. Aus den EU-Staaten hat es zwar Besorgnis gegeben, auch Kritik, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sich niemand mit den USA allzu sehr verderben will. Also die deutsche Regierung hat zum Beispiel gesagt, sie müsse das zuerst analysieren. Und man hat auch Angst, dass es so aussehen könnte, wie man den Maduro würde verteidigen, wenn man die USA kritisiert, glaube ich. Am Ende befasst sich dann auch der UNO-Sicherheitsrat mit dieser ganzen Sache.
Was sind die Reaktionen darauf? Wie geht es im Land selber weiter? Wer ist jetzt an der Macht?
In Venezuela ist die bisherige Vizepräsidentin Delcy Rodriguez als Interimspräsidentin vereidigt worden. Der Trump hat aber gesagt, die USA regieren Venezuela vorläufig, bis ein geordneter Übergang möglich ist. Er hat wörtlich gesagt, we will run the country.
We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So, we don't want to be involved with having somebody else get in.
Und er hat nachher noch gesagt, das machen sie in Zusammenarbeit mit Lokalen und hat explizit Vizepräsidentin Rodriguez genannt. Die hat aber den Angriff heftig kritisiert und gefordert, dass der Maduro sofort freigelassen werden müsse. Also, das sieht nicht so nach Zusammenarbeit aus. Es ist irgendwie überhaupt nicht klar, wie das dort weitergeht und was es bedeutet, dass die USA das Land vorläufig regieren. Es scheint nicht einen wirklichen Plan zu geben.
Was ist mit der Opposition, die es jetzt schon geht, gegen Maduro?
Die Oppositionsführerin ist ja die Maria Corina Machado, die vor kurzem den Friedensnobelpreis hat bekommen und den Trump hat gewidmet. Und sie hat die Aktion begrüßt. Der Trump ist in einem Interview auf Fox News gefragt worden, ob sie jetzt als Präsidentin eingesetzt werde. Und da hat er so ein bisschen ausweichend geantwortet. Er hat gesagt, mal schauen. Aber man hat irgendwie den Eindruck, vorläufig scheint das nicht der Plan zu sein.
Das ist die Frage, wie es politisch weitergeht. Wie sieht es mit dem Öl aus zum Beispiel?
Die Ölindustrie, hat Trump gesagt, soll jetzt schnell wieder aufgebaut werden, sodass mehr Öl gefördert werden kann. Und Trump hat auch offen gesagt, dass sie viel Geld zahlen.
Ist es denn das, was er meint, wenn er sagt, we will run the country? Die Ölindustrie rasch wieder aufbauen?
Ja, vermutlich ist es vor allem das. Aber eben, wie soll denn das gehen, wenn eine Präsidentin an der Macht ist, also die bisherige Vizepräsidentin, die das alles ablehnt und so. Also es ist wirklich im Moment nicht klar. Es haben ja an dieser Medienkonferenz ja mehrere Journalistinnen und Journalisten nachgefragt, was das soll bedeuten, we will run the country. Es hat aber keine richtige Antwort darauf gegeben. Entweder haben sie einen Plan und sagen ihn noch nicht, oder sie haben tatsächlich keinen Plan, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist der Trump sehr vage geblieben, ja, was so die Zukunft angeht, die unmittelbare. Er hat nur gesagt, eine Gruppe werde das Land führen, hat aber auch nicht gesagt, was denn für eine Gruppe und wie lange und ja, alles unklar.
Wenn man jetzt in ein paar Szenarien runterbricht, was gibt es denn für mögliche Optionen für Venezuela?
Ich glaube, es kommt vor allem darauf an, was jetzt in Venezuela selber passiert, also wie sich die Anhänger von Maduro und die Oppositionellen verhalten, ob es dort zu Konflikt kommt. Leider zeigt ja die Geschichte, dass in solchen Situationen häufig nachher zu blutigen Konflikten kommt. Das beste Szenario wäre sicher, dass es schnell faire Wahlen gibt, dass also die Bevölkerung von Venezuela selber entscheiden kann über ihre Regierung. Und das schlechteste Szenario wäre, dass es zu Gewalt oder sogar einem Bürgerkrieg kommt und dass vielleicht die USA Bodentruppen schicken. Der Trump hat gesagt, auf solche Fragen, man habe keine Angst vor Boots on the ground, so genannt, also vor Soldaten zu schicken, wenn das nötig wäre.
We're not afraid of boots on the ground if we have to have. We had boots on the ground last night at a very high level, actually. We're not afraid of it. We don't mind saying it. But we're going to make sure that that country is run properly. We're not doing this in vain. This is a very dangerous.
Das heißt, wenn jetzt dir genau zuhörst, gehst du davon aus, dass die Militäroperation in Caracas eher der Anfang von einer weiteren Eskalation könnte gewesen sein?
Also ich befürchte jedenfalls, dass es nicht zu Ende ist, ja. Und eben die Auswirkungen beschränken sich ja auch nicht auf Venezuela, wenn Grossmächte das Völkerrecht so missachten, wenn jedes Land einfach macht, was es will und andere Länder angreift, wenn es will, dann wird es irgendwie wirklich düster. Man muss aber auch sagen, es ist ja nicht das erste Mal, dass die USA so vorgehen. Es gibt eine lange Tradition von sogenannten Regime Changes, also wo die USA haben Regierungswechsel orchestriert, gerade auch in Lateinamerika. Und der Trump verhält sich also in diesem Punkt gar nicht so anders als frühere US-Präsidenten. Ausser, dass er anders als frühere Präsidenten nicht sagt, es gehe um Menschenrechte oder um Demokratie.
Danke, Charlotte.
Merci dir, Philipp.
Der Text von Charlotte Walser zu Absolute Resolve, was man über die Operation weiss und was nicht, verlinken wir auch sehr gerne im Episodenbeschreibung. Und das war sie gewesen, unsere aktuelle Folge von Apropos zu dieser Festnahme von Nicolas Maduro und seiner Frau in Caracas. Ich habe gesprochen mit Charlotte Walser, USA-Korrespondentin vom Tagesanzeiger und der Süddeutschen Zeitung. Diese Folge von Apropos hat der Noah Fenn produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.